Willkommen zu Makro am Mikro, Folge 21 und Schluss mit Rüdiger Bachmann. Hallo Rüdiger.
Hallo, naja, also so verabschiedest du mich.
Die letzte Folge heute und ich habe mir auf einem anderen Rechner notiert, worüber wir eigentlich reden wollen. Machen wir heute die große Abschiedsgala?
Weiß ich nicht. Also wir reden jedenfalls über endogenes Wachstum und Humankapital.
Was für ein böses Wort.
Ein ganz böses Wort. War schon, glaube ich, schon mal Unwort des Jahres.
Tatsächlich? Aber das ist doch...
Ich glaube, ja.
Naja gut, sobald das aus der Akademie rausschwappt, dieser Begriff, wird er menschenverachtend, ja?
Ja, das kann man so sehen, aber wir können ja dann noch mal kurz drüber sprechen, warum Ökonomen diesen Begriff nehmen.
Na, ich kann das völlig nachvollziehen, aber in dem Moment, wo das aus der Ökonomie, also aus der ökonomischen Forschung und Wissenschaft rausschwappt in einen Zeitungsartikel, und da schreibt man, ja, das Humankapital muss, in dem Moment klingt es halt so, als würde man Menschen nur noch als Verschiebemasse ansehen und damit sie ihrer Würde berauben letztlich.
Ja, aber das kannst du ja auch, was weiß ich, das kannst du auch, keine Ahnung, für eine Systemtheorie à la Luhmann in der Soziologie sagen. Ja, das sind
noch nicht mal mehr Menschen, das sind auch nur noch Kommunikationen. Ja.
Kommunikationsapparaturen, genau.
Stimmt, also, ja, stimmt.
Also das kann man, glaube ich, in jeder Wissenschaft sagen. Und selbst der Chirurg, bei dem du unter dem Messer liegst, er muss dich sogar, ehrlich gesagt, in einer gewissen Hinsicht eben,
ja,
die Perspektive von dem zum Metzger ist vielleicht tatsächlich gar nicht so anders, ja. Also, der muss dich unter einem gewissen, sagen wir mal, Gesichtspunkt betrachten.
Ja, aber die Ökonomen sind halt die Welt zu einem schlechteren Ort machen. Und wenn man dann auch noch hingeht und Humankapital, weil Kapitalismus ist ja eh schlimm und, ne,
genau,
und so weiter.
Daran, das ist schon eine linke Kritik, wenn man mal ehrlich ist.
Würde ich so nicht sagen. Ich glaube, da eine Links-Rechts-Verortung machen zu wollen, ist, glaube ich, einfach sehr schwierig, weil es klingt halt auf den ersten Blick, wenn du nicht weißt, was es bedeuten soll oder wie es gemeint ist von der Ökonomie, dann klingt dieses Wort einfach wirklich sehr, sehr herablassend. Ob du von links oder von rechts kommst, ist fast egal.
Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich dazu betriebsblind. Aber wie gesagt,
zu rechts.
In anderen Wissenschaften, die sich mit den Menschen beschäftigen, hast du eine gewisse Objektifizierung
des
Menschen. Und in dem Sinne kann man immer sagen, dass das unter die Menschenwürde attackiert. Weshalb ich ja immer darauf bestehe, dass weder die Ökonomik noch eigentlich die anderen Sozialwissenschaften wirklich ein festes Menschenbild haben oder implizieren, ja. Das wird ja zwar immer behauptet, dass die Ökonomen irgendwie ein bestimmtes Menschenbild hätten, die dann auch noch all diese negativen Eigenschaften.
Rationaler Agent, meinst du?
Ja, oder Materialismus, Egoismus und solche Sachen, vielleicht noch eher. Das wird ja immer kritisiert, aber das ist natürlich kein Menschenbild im Sinne von, so sollte der Mensch sein oder das ist sozusagen die Essenz des Menschen. Nee, überhaupt nicht. Aber gut, das ist jetzt eher was für ein Podcast.
Genau. Da machen wir nochmal einen separaten Laber-Podcast drüber.
Machen wir einen separaten Laber-Podcast.
So, endogenes Wachstum.
Heute wollen wir uns über endogenes Wachstum unterhalten, genau. Und zwar haben wir ja gesehen beim Solo-Model, dass mit Wachstum irgendwann Schluss ist, also mit Pro-Kopf-Wachstum jedenfalls, solange nicht einer der Parameter ständig sich ändert, also ständig wächst. Und da haben wir schon argumentiert, dass das im Grunde genommen nur die totale Faktorproduktivität sein kann. Du kannst ja die Sparraten nicht beliebig erhöhen über eins. Du kannst auch, also auch die Bevölkerungswachstumsraten, die schwanken auch nur in einem sehr kleinen Bereich etc. Also sinnvollerweise kann man eben im Solo-Modell kontinuierliches Pro-Kopf-Wachstum nur dadurch aufrechterhalten, dass eben die totale Faktorproduktivität ständig wächst. Und durch die Linse des Solo-Models ist eben das genau das, was passiert ist. Seit 1760, ja, in England. Wie gesagt, wir haben damals herausgefunden, jetzt kommt wieder Christian mit seinen Renaissance-Städten. Also die Kombination von 1760 und den Renaissance-Städten, nämlich die Tatsache, dass wir sozusagen ständig Ideen produzieren und gleichzeitig herausgefunden haben, wie wir unsere eigenen Produktionsfaktoren produzieren. Das ist nämlich genau der Kapitalbegriff in diesem Sinne. Mhm. Produktionsfaktoren, die wir selber akkumulieren und produzieren. Also erst produzieren und dann akkumulieren. Das ist eben, genau davon ist das Solo-Modell ein Modell von. Wie gesagt, ich würde sagen, ist sozusagen die Theorie des Kapitalismus in diesem Sinne. Und Und aber solange eben dieses TFP-Wachstum nicht da ist, dieses totale Faktor Produktivitätswachstum, gibt es überhaupt kein Pro-Kopf-Wachstum, weil das Solo-Modell hat eben dann einen Steady-State in Pro-Kopf-Größen. Und solange du weg vom Steady-State bist, kannst du zwar wachsen, aber sobald du diesen Steady-State erreicht hast, gibt es kein Pro-Kopf-Wachstum mehr, sodass du ständig sozusagen diesen äußeren Kick durch das Ideenwachstum im Grunde genommen brauchst. Aha. Und das ist exogenes Wachstum, weil eben, wo dieses TFP oder auch von mir aus Ideenwachstum herkommt, wird dann nicht mehr weiter erklärt im Solo-Modell. Ja? Also das Solo-Modell fokussiert sich auf diesen Akkumulationsmechanismus, aber was das sozusagen, wo das von außen herkommt, das interessiert das Modell nicht. Das werden wir jetzt heute ändern. Jetzt werden wir uns, und zwar in zwei Schritten. Im ersten Schritt werden wir uns einen Grenzfall des Solo-Modells betrachten oder einen Spezialfall des Solo-Modells, wo auch das Solo-Modell dann übergeht in ein endogenes Wachstummodell. Das ist allerdings, hat nur pädagogischen Wert, okay. Um sich einen Mechanismus klar zu machen.
Und gerade fragen, warum Solo das nicht selbst gemacht hat, ja.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das auf Solo, müsste ich jetzt nachgucken, wer das erste Mal gesehen hat, ob Solo das schon so klar war, dass es also dass so im Grenzfall auch sein Modell endogenes Wachstum aufweist oder ob das jemand anders ist, müsste man tatsächlich mal nachgucken. Wie gesagt, bin kein Dogmengeschichter. Aber jedenfalls die Mikrofundierung ist mies, also das ist kein vernünftig ökonomisches Modell, sondern wirklich, man kann sich da einen Mechanismus klar machen. Deswegen dann im zweiten Schritt ein ganz, ganz einfaches, wirklich ein ganz einfaches Humankapitalwachstumsmodell mit endogenem Wachstum, zurückgehend auf den japanischen Ökonomen Ozawa und also japanisch-amerikanisch, das weiß ich gar nicht, aber jedenfalls Ozawa, Lukas, das ist der Robert Lukas, der auch den Nobelpreis bekommen hat für andere Sachen, das sogenannte Ozawa-Lukas-Modell. Wir werden dann auch feststellen, dass diese endogenen Wachstumsmodelle keine Konvergenz haben. Also mit anderen Worten, dass es eben nicht so ist wie im Solo-Modell, ja, wo du, solange die Länder ähnlich sind, damit ähnliche Steady-States haben, dass die ärmeren Länder schneller wachsen. Ja, und damit du eben eine natürliche Konvergenz hast. Wir haben ja schon gesehen in den Daten, dass es diese Konvergenz nicht gibt.
Nicht zu geben scheint. Vielleicht kommt sie ja irgendwann.
Wir haben schon ziemlich lange da.
Okay.
Also wir sehen sie innerhalb der OECD da, also das ist schon richtig. Aber das Bild, sagen wir mal, über die gesamte Welt ist schon, wie gesagt, durchwachsen. Was diese Konvergenz-Sachen angeht. Im Solo-Modell kann man das dadurch erklären, dass die Länder eben tatsächlich nicht die gleichen Parameter haben, nicht den gleichen TFP, das gleiche TFP-Niveau oder das gleiche den gleichen TFP-Wachstumsprozess haben. Und dann haben sie halt unterschiedliche Steady-States. Und dann kommt es halt drauf an, wie weit die Länder jeweils von ihrem eigenen Steady-State entfernt sind, ja, der eben dann unterschiedlich ist. Und da kann es sein, dass dann halt ein Land wie Bolivien schon nah an seinem armen Steady-State ist und Amerika noch nicht. Und dann kann Bolivien halt auch weniger wachsen wie Amerika. Ja, das wäre die Erklärung innerhalb des Solo-Modells für das Fehlen von Konvergenz in Länderdaten. Endogenes Wachstum braucht das nicht. Endogenes Wachstum erklärt es anders. Da ist, das werden wir gleich sehen, Konvergenz sozusagen natürlicherweise nicht der Fall. Ja. Und ein drittes, jedenfalls für das erste Modell, im zweiten Modell gibt es kein Ersparnis mehr. Aber im ersten Modell werden wir sehen, dass in diesem Grenzfall des Solo-Modells das endogenes Wachstum dann hat. Dann wird es auch so sein, anders oder im Gegensatz zum Solo-Modell, das wir bisher kennengelernt haben, dass eine Erhöhung der Ersparneigung quasi, ja, tatsächlich auch zu dauerhaft höherem Wachstum führen wird. Okay. Okay. Das haben wir ja gesehen, beim Solo-Modell kriegst du bestenfalls höheres Wohlstands- oder höheres Einkommensniveau, noch nicht mal höheres Wohlstandsniveau, weil wir ja gesagt haben, wenn du zu viel sparst, konsumierst du nicht genug und dann, es gibt sowas wie zu viel Ersparnis im Solo-Modell, ja. Das ist aber hier nicht der Fall. Hier kannst du durch erhöhte Ersparnis tatsächlich auch dein langfristiges Wachstum dauerhaft erhöhen, ja. Mhm. So. Das ist jetzt mal als sozusagen Vorbemerkung. Und wie gesagt, fangen wir mal mit dem Spezialfall des Solo-Modells an. Das wird in der Literatur auch das AK-Modell genannt, weil die Leute, die damals das ist also eine, da gibt's gar keine Arbeit in der Produktionsfunktion, was dir schon mal sagt, dass das ein bisschen komisch ist. Aber die Ökonomen, die das damals publiziert haben, die haben für die totale Faktorproduktivität A und nicht Z genommen und deswegen heißt es A.
Okay.
AK-Modell. Aber das nur, falls das Leute in anderen Textbüchern nachschlagen wollen oder sogar im Originalmodell nachschlagen wollen. Also, wie funktioniert das? Im Solo-Modell haben wir bisher haben wir eine abstrakte Produktionsfunktion betrachtet, die ein paar mathematische Eigenschaften hatte. Also werden schon Annahmen darüber gemacht. Also wie gesagt, Abnehmen des Grenzprodukts des Kapitals, konstante Skalenerträge der beiden Produktionsfaktoren und eben diese üblichen INADA-Bedingungen, die eben bedeuten, wie gesagt, sind technische, mathematische Bedingungen, will ich jetzt auch nicht mehr wiederholen, die eben bedeuten, dass das Gleichgewicht im Solo-Modell, der Steady State im Solo-Modell, der positive eben, dass er existiert, dass er eindeutig ist und dass er auch stabil ist. Genau, so. Jetzt kann man aber, also das können dann viele Produktionsfunktionen sein, die in das Solo-Modell reinpassen. Und jetzt kann man eine spezielle Produktionsfunktion annehmen. Das ist die sogenannte Cobb-Douglas-Produktionsfunktion.
Die was?
Cobb-Douglas heißt sie. Die geht
Douglas, okay, ich habe kontaktlos verstanden und das hat mich
irritiert. Nee, zwei Ökonomen, Cobb und Douglas zurück. Die hat eine wichtige Eigenschaft oder das ist eben die Produktionsfunktion, mit der du zumindest, wenn wir uns an die Sitzung erinnern, wo wir über Wachstumsfakten nachgedacht haben, da war eben einer dieser Wachstumsfakten, dass wir ein konstantes Einkommensquote von Arbeitseinkommen haben, also die Lohnquote mit anderen Worten und die Kapitaleinkommensquote, waren bis vor kurzem relativ konstant über die Zeit. Und um das zu erzeugen, das kann man beweisen mathematisch, ist die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion die einzige Produktionsfunktion, die das garantiert. Und deswegen das unter anderem, es gibt auch noch andere Gründe, warum Ökonomen sehr gerne mit dieser Funktion als konkreter Funktion arbeiten. Also in der Wachstumstheorie hatte das tatsächlich eine sehr gute Begründung in den Daten. Das ist jetzt ein bisschen hinfällig geworden, weil, wie gesagt, wir haben gerade eine Diskussion über das Sinken der Lohnquote in den letzten 20 Jahren oder so. Aber wie gesagt, das soll uns jetzt erstmal nicht weiter berühren. Also mit anderen Worten, wir benutzen jetzt oder wir nehmen an eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion und zusätzlich noch, die eben linear ist und nicht mehr abnehmende Grenzerträge hat. Also mit anderen Worten, die Produktionsfunktion ist dann einfach nur sozusagen ein Vielfaches von K. Ein Vielfaches von dem Kapitalstock pro Kopf. Okay? Wenn man das annimmt, dann kann man zeigen, dass die Wachstumsrate des Kapitalstocks pro Kopf selber keine Funktion mehr ist des Kapitalstocks pro Kopf. Im normalen Solo-Modell ist die Wachstumsrate, wie gesagt, des Kapitalstocks pro Kopf und damit alle anderen Wachstumsraten, das ist sozusagen die grundlegende Wachstumsrate, damit alle anderen Wachstumsrate selber eine Funktion des Kapitalstocks pro Kopf. Das bedeutet insbesondere, wie wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal gesehen haben, dass je kleiner oder je weiter weg der Kapitalstock pro Kopf vom Steady State ist, desto höher die Wachstumsrate. Okay? Und was das erzeugt eben genau dieses Konvergenzphänomen, ja? Weil eben ärmere Länder aufholen, weil sie schneller wachsen. Das bedeutet aber insbesondere, wenn sie sozusagen diese Wachstumsrate selber abhängig ist vom Kapitalstock pro Kopf, dann gibt es auch immer typischerweise eben einen oder immer unter bestimmten mathematischen Bedingungen einen bestimmten Kapitalstock pro Kopf, sodass diese Wachstumsrate gerade null ist. Das ist, was wir den Steady State genannt haben. Ja? Also wenn man das so betrachtet, kann man das alles nochmal aufrollen. Unter diesem Spezialfall mit Cobb-Douglas und Linearität der Produktionsfunktion, also wo es keine abnehmende Grenzerträge mehr zum Kapital gibt, ist die Wachstumsrate des Kapitalstocks selber keine Funktion mehr des Kapitalstocks pro Kopf, sondern es ist nur noch eine Funktion von Parametern. Okay? Und zwar hängt es dann damit zusammen, ob das Produkt aus Sparquote und totaler Faktorproduktivität größer ist als die Summe der Bevölkerungswachstumsrate plus der Abschreibungsrate. Ja? Wenn die größer ist, wird die Ökonomie für immer wachsen. Wenn sie kleiner ist, wird die Ökonomie für immer schrumpfen. Wenn sie gerade gleich sind, ist die Ökonomie immer im Steady State. Dann ist aber jeder Kapitalstock, wo eine Ökonomie anfängt, auch gleichzeitig ihr Steady State und man bleibt da drin. Ja? Das heißt jetzt, also wie gesagt, also diese Wachstumsrate ist unabhängig von dem Kapitalstock selbst, sondern es ist nur noch eine Funktion oder abhängig von der Parameterkonstellation, in die du reingehst. Ja? Weil eben solange das Produkt aus Sparquote plus mal das Produkt aus Sparquote und totaler Faktorproduktivität strikt größer ist als die Summe von der Bevölkerungswachstumsrate und der Abschreibungsrate, dann gilt eben, dass die tatsächliche Investition immer über der sogenannten Break-Even-Investition liegt.
Der sogenannten was?
Break-Even-Investition.
Break-Even.
Gerade
okay,
die du brauchst, um im Steady-State zu bleiben.
Mhm.
Ja? Und wenn die immer drüber liegt, wächst die Ökonomie für immer. Im Solo-Modell war es so, dass diese Kurven, weil die eine eben sozusagen, ja, so schön konkav, die wurde immer flacher, war, ja, und die hat dann eben die lineare Kurve des Break-Even-Investments irgendwann geschnitten. Und deswegen hat man Steady State. Aber jetzt ist es so, dass die beide linear sind. Das heißt, es kann nur sein, dass die Steigung der einen gerade steiler, genauso groß oder weniger steil ist, ja. Wenn sie steiler ist, wird sie immer wachsen. Wenn sie flacher ist, wird sie immer schrumpfen, wenn sie genau aufeinander liegen, also dieselbe Steigung haben, die müssen ja alle beide durch Null gehen, dann gibt's überhaupt keine, dann sind die immer im Steady State. Ja? Und damit bekommst du jetzt tatsächlich endogenes Wachstum, ja? Weil das Kapital ist, hat eben gerade keine abnehmenden Grenzerträge mehr. Ja? Der Punkt war ja, oder die ökonomische Intuition für die Konvergenz im Solo-Modell war ja, dass du in irgendeinem Punkt die abnehmenden Grenzerträge des Kapitals so
gering werden,
stark sind, dass du, wenn du weiter noch investieren willst, einfach nicht, es nicht mehr schafft mit dem zusätzlichen Output, den du produzieren kannst, das noch sozusagen
zu reproduzieren. Die werden nicht gering, sondern die werden unbotmäßig groß. Ja, ja, verstehe.
Wie? Nee, weil der Kapitalstock ist so groß, dass der zusätzliche Ertrag, wenn du noch eine Maschine hinzufügst, so klein ist, dass du den Kapitalstock nicht mehr erhalten kannst. Ja. Das ist der Punkt.
Okay.
Und da hörst du halt vorher auf, das ist genau der Steady State. Ja. Das gilt hier aber nicht mehr, weil jetzt Kapital ziemlich produktiv ist. Und zwar linear produktiv. Ja. Und ja, und dann kannst du tatsächlich für immer durch Kapitalakkumulation wachsen. Und du kannst auch tatsächlich diese Wachstumsrate dadurch erhöhen, dass du deine Sparquote erhöhst, dass du einfach oder Sparneigung erhöhst, dass du einfach geiziger wirst und damit kannst du dann dein Wachstum immer erhöhen. Ja, für ewig. Die Ökonomie wächst dann sozusagen, akkumuliert dann der schnelleren Rate, wenn du sparst. Und es gibt auch keine Konvergenz mehr. Warum? Weil es gibt gar keinen Steady State, zu dem du konvergieren kannst. Also jedenfalls, solange die Ökonomien wachsen. Wenn die Ökonomien schrumpfen, dann konvergieren die alle gegen diesen Misery Steady State von Kapitalstock Null, wo alle sozusagen nur noch arm sind gegen Subsistenzniveau. Klar, das schließen wir mal aus, weil das beobachten wir nicht. Wir beobachten keine jedenfalls dauerhaft schrumpfenden Ökonomien. Das ist eine mathematische Möglichkeit in dem Modell. Ist aber für jedenfalls in der Ökonomie, in der wir jetzt zurzeit befinden, solange Ulrike Herrmann jetzt nicht sich durchsetzen kann mit ihren Vorstellungen, bisher haben wir jedenfalls wachsende Ökonomien betrachtet. Das heißt, wenn das die Welt ist, ja, in der wir leben, dann ist es tatsächlich so, dass es keinen Steady State gibt. Und da gibt es halt auch nichts, wo die Länder hinkonvergieren können. Und dann ist die tatsächlich, vielleicht sogar etwas traurige Botschaft tatsächlich, dass eigentlich die hinten dran sind,
nie aufholen können.
Doch, die können
ja gut, aber sie müssen so viel aufholen. Kapital akkumulieren. Also
die können schon aufholen. Aber wenn sie aufholen, überholen sie und bleiben dann für immer vorne. Also das kann schon sein.
Okay,
ja?
Aber woher holen die das Kapital, um so viel zu akkumulieren, um so...
Naja, wenn sie es schaffen, eine höhere Sparquote zum Beispiel zu haben als andere Länder. Das würde ausreichen.
Okay.
Ja? Oder ein höheres totales Faktor-Produktivitätsniveau.
Mhm.
Man soll dieses Modell auch nicht übertreiben oder überinterpretieren. Wie gesagt, das ist die Mikrofundierung ist nicht besonders, es ist kein Good Economics, wenn man sagen würde. Aber sie macht einen Punkt. Der generelle Punkt ist der folgende. Dass du in Modellen erstens, in denen der Faktor, der produziert wird, ja, am Ende eine keine abnehmenden Grenzprodukte hat, sondern eben mindestens konstante Grenzprodukte hat, ja,
ja,
solange dieser Faktor, okay, eben wie gesagt mindestens konstante Grenzprodukte hat, kriegen wir erstens endogenes Wachstum, also die Ökonomie wächst von selber.
Mhm.
Und solche Ökonomien haben in dem Sinne keine klassische Konvergenz mehr, dass es einen Steady State gibt, auf den die dann jeweils alle individuell oder auch gemeinsam hinkonvergieren, ja. Sondern wenn überhaupt, ist es so, dass halt ein anderes Land vielleicht eine höhere Sparquote hat, ja, zum Beispiel. Oder eine geringere Bevölkerungswachstumsrate. Und naja, und dann wächst es halt einfach immer schneller.
Mhm.
Und wenn es vorher noch ärmer war, wird es das vorher reiche Land irgendwann einholen, aber dann eben auch überholen und für immer überholen.
Mhm.
in dem Sinne gibt es kein sozusagen natürliches, keine natürliche Konvergenz in solchen Modellen.
Aber wenn das vorher arme Land das vorher reiche Land überholt und dann abhängt, dann ist doch das vorher reiche Land das arme Land und ja, kann dann das gleiche Überholen wieder machen, oder nicht?
Ja, wenn es schafft, eben diese Parameter zu ändern. Darüber sagt das Modell ja erstmal nichts, wie du jetzt Bevölkerungspolitik machst oder wieder welche Sparpolitik du machen kannst oder so. Ja. Der Punkt ist aber, wie gesagt, die Einsicht hier ist, wie gesagt, dass es eben auf den sozusagen Einfluss oder die Grenzprodukte des reproduzierbaren Faktors, auf die kommt's an. Ja? Also mit anderen Worten, den Faktor, den wir selber herstellen können, sind dessen Grenzprodukte linear oder nicht? Ja, das ist das Wichtige. Okay. Und das ist eben eine wichtige Einsicht. Die Frage ist, und jetzt kann man das ist letztlich ein lächerliches Modell. Also das Solow-Modell ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man das zu diesem Extrem sozusagen extrapoliert. Ja, wie gesagt, ist keine Good Economics. Aber es gibt eben erstmal diese Einsicht, dass selbst in einem Solow-Modell sozusagen im Extremfall
ein ewiges Wachstum möglich ist.
Eben ewiges Wachstum und endogenes Wachstum möglich ist und dass du da so eine Art Kipppunkt hast. Ja, weil das Solow-Modell verhält sich sozusagen, solange du kannst sozusagen, das wird durch einen Parameter in der Produktionsfunktion gekennzeichnet sein, der 1 ist, sobald der 1 wird, springt der über zu diesem endogenen Wachstum. Jede Zahl, die ganz, ganz kleiner ist, als ein ganz bisschen kleiner ist als 1, ja, hast du quasi noch Standard-Solow-Verhalten mit Konvergenz, mit Steady-States und so weiter. Du kriegst also so einen Kipppunkt.
Ist das was ihr in den Daten auch sehen könnt?
Nein, dieses Modell ist viel zu simplifiziert, das wirklich ernsthaft auf die Daten loszulassen. Ja. Es geht hier nur um diesen qualitativen Punkt. So, jetzt kann man sich überlegen, gibt es nicht eine etwas bessere Mikrofundierung?
Und das war Better Economics.
Ja, ein bisschen Better Economics, eine bessere Mikrofundierung. Ja. Das, was ich dir jetzt erzählen will, ist auch jetzt nicht super realistisch, aber schon realistischer im Sinne von, dass man davon ausgehend, also wie gesagt, das AK-Modell ist dann in dem Sinne eine Sackgasse. Da willst du nicht weitermachen im Sinne. Du hast da eine Erkenntnis bekommen, aber das ist da nichts, wo du dann unbedingt weiter forschen willst. Das, was wir das nächste machen werden, ist jetzt, wie gesagt, ein Humankapitalmodell, wo du das ich auch radikal vereinfachen werde. Aber das da lohnt sich dann eben weiter drüber nachzudenken und tatsächlich, wie gesagt, elaborierte Modelle von Humankapitalakkumulation sich genauer anzugucken. Und das gibt's. Also das ist ein aktives Forschungsgebiet. Bevor wir das jetzt machen, will ich aber doch noch kurz was sagen zu dem Begriff Humankapital, warum ich glaube, dass der nützlich ist. Der ist deshalb nützlich, weil eben der Kapitalbegriff eben einhergeht mit dem Begriff der Akkumulation. Ja. Und Humankapital ist eben der Anteil sozusagen an dem Produktionsfaktor Mensch. Auch das ist ja eigentlich schon, wenn man sagen würde, ist auch schon Menschen verstoßen gegen die Menschenwürde, wenn man daraus ein Menschenbild betreiben würde sozusagen, was natürlich kein vernünftiger Ökonom, der nicht völlig bekloppt ist, tut. Ja, aber sozusagen der Produktionsfaktor Arbeit, der hat eben sozusagen zwei grobe Aspekte. Und zwar ein Aspekt, der sozusagen roh da ist, ja. Also keine Ahnung, meine natürliche Fähigkeit als Mensch zu denken, ja. Mhm. Und meine Muskelkraft zum Beispiel. Und dann gibt's eben aber Aspekte, die akkumuliert werden müssen oder mit anderen Vulgo gelernt werden müssen, ja. Mhm. Die eben eine Zeit brauchen, so wie Kapital, physisches Kapital auch eben zu akkumulieren. Ja. Ja? Und es gibt ja auch noch Soziologen, reden dann auch noch vom sozialen Kapital zum Beispiel. Mhm. Hat sich auch noch nie jemand drüber aufgeregt. Warum eigentlich? Ja, ist ja vielleicht auch entwürdigend, wenn, aber auch das geht eben da. Beim sozialen Kapital, wenn ich es richtig verstehe, geht es ja darum, dass du eben weißt, wie man sich so in der Anführungszeichen besseren Gesellschaft bewegen
kannst. Ja, Kontakte, Netzwerke.
Das ist sehr kulturelles Kapital. Ich glaube, soziales Kapital ist eher so ein Netzwerk.
Genau, das ist dein Telefonbuch, das ist dein soziales.
Genau, dein Rolodex.
Ja, genau, dein Rolodex.
Dein Rolodex.
Die Älteren erinnern sich.
Die Älteren erinnern sich.
Ich habe tatsächlich noch so ein Ding rumstehen irgendwo.
Für die Jungen heute ist das genau dein, was du im iPhone hast.
Genau.
Und genau, das ist Sozialkapital, das kulturelle Kapital ist, glaube ich, dass du halt bestimmte kulturelle auf kulturelle Distinktionsmerkmale anspringen kannst, dass du weißt, was die klassische Form der Sinfonie ist oder so.
Stallgeruch, vielleicht, wie man es auch nennt.
Da du Stallgeruch hast. Ja, da reden wir auch von Kapitalien. Und alles, was gemeinsam ist, das Zeug muss akkumuliert werden. Das muss erworben werden. Ja, da musst du investieren, sozusagen musst du Arbeit reinstecken, um das erstmal selber zu bekommen. Und es unterscheidet halt das sozusagen von konzeptionell von so einer rohen, natürlichen Muskelkraft. Da, die musst du dir auch ein bisschen antrainieren, du musst gut essen und so. Aber insofern sind die Unterscheidungen vielleicht auch graduell eher. Aber darum geht's, glaube ich, im Kapitalbegriff. Ja. Mhm. Und wie gesagt, ich habe noch nie gehört, dass das der Begriff kulturelles Kapital und Sozialkapital schlecht gemacht wird. Aber das sind natürlich, Soziologen dürfen sowas
finden. Naja, nee, das ist ja schon, also da müssten wir uns jetzt aber dann auch irgendwie, glaube ich, über Semantik unterhalten. Und so in dem Moment, wo du Menschen beschreibst, und zwar unmittelbar Menschen beschreibst, und das dann mit einem, ich sag mal so, kalten technischen Begriff wie dem Wort Kapital verbindest. Ja, in dem Moment wird's halt Menschen werden, in dem Moment, wo du sagst Kulturkapital oder kulturelles Kapital, soziales Kapital, in dem Moment beschreibst du ja Strukturen. Ja, weil das Soziale, das ist ja die Gesamtheit aller Interaktionen. Die Kultur ist ja die Gesamtheit allen.
Ja, aber das sind ja auch Menschen dahinter.
Also. Ja, aber nicht unmittelbar. Das ist halt.
Ja, aber das ist ja hier auch nicht so, sondern.
Ja, doch, doch. Da ist ja das Wort Mensch kommt da drin ja vor. Und das macht's, glaube ich, so schwierig, weil du hast ja nicht umsonst auch solche semantischen Gebilde wie Menschen mit Behinderung, ja, die du so formulierst, um den Menschen in den Vordergrund zu stellen in diesem ganzen Ding und nicht die Behinderung. Und in dem Moment,
also der Mensch steht hier nicht im Vordergrund, sondern es geht eben darum,
aber so klingt es halt.
Produktionsfaktor Arbeit, exakt, darum geht's eigentlich.
So klingt es aber, darum sagte ich am Anfang, dass sobald das rausschwappt aus der akademischen Lehre und Forschung oder aus dem akademischen Betrieb, sobald das rausschwappt in so einen Alltagsgebrauch, ab dem Moment wird das unangenehm, dieses Wort. Und auch wahrscheinlich völlig falsch verwendet beziehungsweise falsch verstanden.
Falsch verstanden, ja, das mit Sicherheit. Es geht hier ums Kapital und Kapital heißt Akkumulation. Aber gut, so. Dieses Usawa-Lucas-Modell in der einfachsten Form ist ein Zwei-Sektoren-Modell, wo du im Prinzip einen Produktionssektor hast, der sozusagen Konsumgut produziert. Ja, der hat sein eigenes TFP und die Menschen, die da ist, also das ist eine Funktion von, wie gesagt, der totalen Faktorproduktivität da und dem Niveau des Humankapitals in der Ökonomie. Und zwar, das werden alle sozusagen als Produkt miteinander multipliziert. Und der Anteil der Lebenszeit, sozusagen, so kann man sich das vielleicht vorstellen, dem Anteil der Lebenszeit, die Bevölkerung dieser Ökonomie sich sozusagen in diesem Produktionssektor aufhält. Was können die noch machen? Umgekehrt, die können den Rest der Lebenszeit, können die in den sogenannten humanen Kapitalproduktionssektor, man würde das typischerweise den Erziehungssektor nennen, ja, also sagen wir mal vom Kindergarten bis zur Hochschule, inklusive meist die betriebliche Ausbildung und sowas, würde man als humanen Kapitalproduktionssektor bezeichnen. Das ist sozusagen der Rest der Zeit, wird eben damit da produziert. Und wie genau der Anteil ist, das könnte man dann in einem weiteren Modell noch sozusagen auch mikrofundieren und mit einem optimalen Entscheidungskalkül machen, wird hier alles nicht gemacht, sondern es ist einfach ein bestimmter Anteil, ja, der da eben reingeht, ja. Einerseits, wie gesagt, in den Produktionssektor, der eben Konsumgut produziert und der andere Sektor, der eben Humankapital selber produziert, ja. Und der Witz ist jetzt, dass diese Humankapitalproduktionsfunktion, die ist selber abhängig vom Humankapital und zwar linear abhängig vom Humankapital, das ist ganz wichtig. Also hat auch in dieser Akkumulationsgleichung hat es im Grunde genommen sozusagen geht linear da rein in diese Akkumulationsgleichung. Der Sektor hat seine eigene spezielle totale Faktorproduktivität. Also mit anderen Worten, es gibt auch eine Produktivität des Erziehungssektors. Also sozusagen, das bin dann ich, ja. Also wie gut bin ich um eben die Studenten auszubilden.
Genau. Das könnt ihr dann in den Kommentaren zu dieser Sendung hinterlassen.
Genau. Ja. Könnt ihr dann mal meine totale Faktorproduktivität.
Genau. Wobei ja, es fehlen die Folien, von daher kann man das muss man nicht so mal haben.
Naja, die Kunst ist ja, dass wir ein bisschen was rüberbringen wollen ohne Folien.
Das, genau. Die Frage ist, ob folienfreie Folienvorlesung.
Genau, eine Folienfreie. Und da kann man eben zeigen, dass im Gleichgewicht dieses Modells alle Größen, Konsum, Einkommen oder Bruttoinlandsprodukt und eben Humankapital auch mit einer konstanten Rate wachsen. da müssen auch wieder bestimmte Parameterkonstellationen erfüllt sein, sonst gibt es eine konstante Schrumpfen bis zum Exitus sozusagen. Aber wie gesagt, das sind die Fälle, von denen man absehen kann. Und ja, also wo die dann eben konstant wachsen. Und diese Wachstumsrate, diese aggregierte Wachstumsrate, die hängt von genau zwei Parametern ab. Tatsächlich der totalen Faktorproduktivität eben im Erziehungssektor, nicht unbedingt jedenfalls der totalen Faktorproduktivität eben Produktionssektor. Das kann man dann noch dazu schlagen, ja. Also man kann das auch wachsen lassen. Das wäre dann aber exogenes Wachstum wie im Solo-Modell, ja. Deswegen lassen wir das jetzt mal sozusagen konzeptionell einfach weg, weil der Witz ist ja, wir wollen ja ein Modell haben, das auch endogen wächst ohne exogenes Wachstum. Also exogenes Wachstum kannst du immer draufpacken, ja. Also das ist halt, wie gesagt, mechanisch, dass eben der Produktionssektor einfach produktiver wird über die Zeit, ja. Aber auch hier wird das erstmal jetzt nicht erklärt. In diesem Humankapitalmodell. Da brauchst du dann so Theorien oder Modelle über Forschung und Entwicklung zum Beispiel, ja. Was es auch gibt. Also, diese ganzen endogenen Wachstumsmodelle sind eine ganze Familie von Modellen. Und unter anderem auch gibt's da viele, die sich mit der Frage, wie können wir dieses TFP-Wachstum selber erklären, ja. Aber du brauchst es noch nicht mal, jedenfalls nicht unbedingt. Wenn du jedenfalls glaubst, dass sozusagen ein bestimmtes Niveau von Humankapital sich linear in morgiges Humankapital transformieren lässt. Ja. Und dann kommt es eben nur darauf an, wie einerseits die Produktivität in dem Humankapital ist und wie lange sozusagen die Zeit, die die Bevölkerung in deinem oder die Individuen deiner Bevölkerung in dieser Ökonomie in diesem Erziehungssektor verbringen. Und solange die hoch ist, ja, also solange die etwas weniger Lebenszeit im Produktionssektor verbringen, solange die totale Faktorproduktivität in dem Erziehungssektor hoch ist, hast du eben hohes endogenes Wachstum, ja. Die beiden Parameter haben aber einen sozusagen subtilen Unterschied, wenn man das jetzt als Politikparameter begreift. Also mit anderen Worten, man könnte sagen, also was wäre das jetzt in der realen Welt? Wie würde man diesen Zeitsplit zwischen Produktionssektor und Erziehungssektor, was würde man darunter verstehen? Naja, das ist was, was wir in den letzten 120 Jahren oder eigentlich schon die letzten 200 Jahre gemacht haben, dass wir eben unsere Kinder und Jugendlichen immer länger im Grunde genommen in den Erziehungssektor gestopft haben, ja. Also man weiß das zum Beispiel aus von amerikanischen langen Zeitreihenuntersuchungen, sogenannten Time-Use, also Zeitnutzungsuntersuchungen. Der große Unterschied ist jedenfalls bei den Amerikanern noch nicht mal so, wie viel die arbeiten pro Woche. Da gab es wenig Einsparungen zwischen 1900 und 2000, grob gesagt, ja, also in dem 20. Jahrhundert. In Europa ist ein bisschen anders, da gab es mehr Einsparungen. Aber die Amerikaner arbeiten gar nicht mal so viel weniger am Markt. Aber was man unbedingt sieht, ist, was sie hauptsächlich weniger am Markt arbeiten, also der eine Punkt ist, dass es am Lebensende haben wir eine Veränderung der Zeitnutzung gesehen. Also wir haben jetzt einfach längere sozusagen Urlaubsperioden am Lebensende, ja, also Rente. Und zwar mechanisch dadurch, dass die Amerikaner und wir alle eben älter geworden sind. Und der andere große, sagen wir mal, Unterschied in der Zeitnutzung, der Lebenszeitnutzung zwischen 1900 und 2000 ist tatsächlich die Zeit, die man eben in diesem Erziehungssektor verbringt, ja. Also ich habe dann meinen Studenten heute gesagt, so typische Leute wie ihr, 19, 20-Jährige, wären im 19. Jahrhundert, oder wären am Anfang des 20. Jahrhunderts, ja. Typischerweise hätte man die im Produktionssektor schon angetroffen, ja. Und heute seid ihr überwiegend in diesem Erziehungssektor, und das kann ja noch weitergehen. Das sind dann jetzt Undergraduates, also Bachelorstudenten. Da gibt es dann noch einige, die einen Master machen werden, die vielleicht einen Doktor machen werden, also einen medizinischen Doktor machen werden oder ein juristisches Examen machen werden. Und vielleicht dann gibt es wieder welche, die noch einen PhD machen, also einen wissenschaftlichen Doktor und so weiter und so fort. Das kann auch eine Weile länger gehen. Ja, also wir haben eben diese Zeit, in dem wir unsere Bevölkerungen in diesem zweiten Sektor verbringen lassen, jedenfalls massiv erhöht. Und das hat natürlich zu Wachstum beigetragen, das wissen wir. Da kann man schon einiges an, also mit anderen Worten, an Humankapitalunterschieden, oder wenn man die Humankapitalunterschiede über Länder misst, da kann man schon einige Unterschiede im Wohlstandsniveau schon auch erklären. Nicht alles Humankapital, aber da kann man schon einiges erklären. Der Punkt ist jetzt aber, wenn du das jetzt heute einführst, also wenn du jetzt heute eine, sagen wir mal, wir wären jetzt Anfang 20. Jahrhunderts und wir senden erstmal, wir sagen einfach unseren jungen Leuten, ihr geht jetzt erstmal bis 24 auf die Universität, statt mit, keine Ahnung, 16 schon zu arbeiten oder so, ja. Was, wenn du das am Anfang machst, ist es tatsächlich so, dass das Konsumniveau möglicherweise erstmal sinkt. Ja, weil du ja Leute am Anfang erstmal sozusagen aus dem Produktionssektor in diesen Humankapitalsektor transferiert,
ja,
indem die ja erstmal nur Humankapital akkumulieren und zunächst mal nichts
produktives
in dem Sinne beitragen, was man essen kann.
Dafür, ja, wird das Wachstum hinterher umso heftiger.
Genau, oh, ne? Genau. Ja. Das ist der Punkt.
Also du spannst sozusagen eine Feder, wenn du so willst.
Genau, du kriegst so einen klassischen intertemporalen Trade-off.
Ja.
Es kommt dann also darauf an, wie wichtig ist der heutige Konsum versus sozusagen langfristiges Wachstum. Genau darauf wollte ich hinaus. Und das gilt aber nicht unbedingt, also das kommt ein bisschen darauf an, wie man das macht. Das gilt aber nicht notwendigerweise jedenfalls für die andere Politikvariable, die du hast, nämlich die Erhöhung der totalen Faktorproduktivität im Erziehungssektor. Wenn du da jetzt, solange das nicht selber ressourcenverschwendend ist, also mit anderen Worten, wenn du jetzt mit neuen guten Unterrichtstechniken kommst oder ja AI einsetzt oder Flipped Classroom oder solche Sachen, ja, wenn man da gute Ideen hat, die selber nicht ressourcenverbraucht sind, dann kannst du das Wachstum im Moment in der Ökonomie möglicherweise gleich steigern, ohne dass du einen anfänglichen Konsumeinbruch hast. Ah. Also beide Variablen gehen, um dauerhaft das Wachstum zu erhöhen, aber sie haben eben diesen subtilen Unterschied, was passiert am Anfang auf das Konsumniveau. Ja, das muss man dann, wenn man sich sozusagen das in die Politik, in der er sozusagen als Politikvariablen vorstellt, muss man das dann eben mitbedenken. Ja, und das ist eben so, wie gesagt, ganz einfaches Modell. Nochmal, wichtig ist, dass es hier annahmegemäß, dass es eben, wie gesagt, einen linearen Zusammenhang in der Akkumulationsgleichung hier des reproduzierbaren Faktors, nämlich in dem Fall Humankapital, gibt. Und das führt automatisch dann zu endogenem Wachstum, was wiederum dazu führt, wie gesagt, dass wir keine Konvergenzphänomene haben, keine Steady States etc. etc.
Damit sind wir am Ende dieser Vorlesung. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Gar nicht. Die kriegen jetzt alle ihr Zeugnis, deine Studenten, und gehen nach Hause.
Naja, sie müssen noch eine finale Klausur schreiben.
Ja.
Das schon noch.
Okay, also Hefte raus.
Und dann kriegen sie halt eine Note in meiner Klasse. Das ist, die Vorlesung ist tatsächlich für diejenigen, die das als Hauptfach oder als deklariertes, als Hauptfach wollen, ist eine Pflichtveranstaltung. Also das müssen die machen. Und danach, das sind typischerweise, sind meine Studenten Sophomores, das sind die zwei Jahresstudenten. Der Bachelor in den USA geht ja 4 Jahre, darf man nicht vergessen. Ne?
Ah, okay.
Das sind dann Zweitjahres oder Juniors, das sind die Drittjahresstudenten. Es gibt auch noch ein paar Seniors, die das dann irgendwie nachholen müssen oder so, weil sie es vergessen haben. Das sind dann die Seniors, sind die.
Ach so, das ist sozusagen eine Einführung in.
Nein, das ist tatsächlich eine mittlere Vorlesung.
Okay.
Es gibt also noch eine Principles of Macro, die aber dann auf so einem Niveau gehalten wird, und das ist halt in den USA anders, dass das, weil du musst ja im College nochmal so am Anfang ein bisschen ein Studium Generale machen.
Ah, okay.
Also in Notre Dame gibt es zum Beispiel die Spezialität, dass du Philosophie- und Theologiekurse besuchen musst.
Ja.
Wie gesagt, das ist halt die Notre Dame-Spezialität. Aber auch säkulare Universitäten haben eben so ein Pflichtprogramm, dass du nochmal so 1,5 Jahre Studium Generale machst.
Okay. Ja. Das dann im Grunde sich das Niveau aller irgendwie angleicht, damit dann halt im zweiten Jahr alle auf gleich befuhlbar sind, das, sozusagen.
Das andere ist eben, die Amerikaner legen Wert, so was das deutsche Gymnasium mal sein wollte,
ja,
vielleicht auch immer noch ist, keine Ahnung, aber dass du eine gebildete, einigermaßen informierte und eben zu geistig allgemein geistiger Problemabwägung und Diskussion fähige Wahlbevölkerung hast.
Dass du das Denken lernst, sozusagen.
Ja, du hast ein Educated Citizenship, darum geht's.
Ja, okay, ja.
Und da gehört in Amerika ganz klar dazu, dass du auch mal zwei Economics Classes hörst, ja, dass du grundsätzlich verstehst, die Märkte funktionieren, wie eben Stabilisierungspolitik, also das ist die Mikroökonomie, dann eben in der Makroökonomie, dass du verstehst, wie Stabilisierungspolitik, wie Wirtschaftspolitik. Also das mal, das sind ja die sogenannten Principles Vorlesungen, da wird dann nicht jetzt so auf Formalien geachtet, da gibt's vielleicht mal einen Graph oder so, ja, aber da geht's jetzt noch nicht so um die wirklich sozusagen Einführung in die wissenschaftliche Beschäftigung mit Ökonomie. Aber es geht eben darum, ja, Wahlbürger zu haben, die eine gewisse Ahnung von Wirtschaft haben.
Das ist jetzt nicht das Schlechteste.
Was du in Deutschland hast, überhaupt nicht hast.
Eben, ja, ich wollte gerade sagen,
müssen
wir nicht noch eine Sendereihe machen, Principles? Oder sollte ich mir da lieber einen europäischen Wissenschaftler versuchen, weil es hier so sehr anders ist? Aber ist es doch nicht, oder?
Ja, weiß ich nicht. Aber ja, klar, da muss man sich mal überlegen.
Ich frage mal Christian, der kann das bestimmt.
Genau, also gibt's dann auch, und nach mir kommen dann halt so Spezialvorlesungen für Seniors. Da kannst du dann so eine Vorlesung machen, keine Ahnung, Advanced Macro, wo du dann wirklich tief in die Konsumtheorie einsteigst, oder wo du dann Advanced Arbeitsmarkttheorie Vorlesung hast, oder eine entwicklungsökonomische Vorlesung, oder wo du dann sich nur um eine ganze Vorlesung nur um so endogene Wachstumsmodelle dich kümmerst und so, ja. Oder Spieltheorie machst und so weiter und so fort. Da gibt's dann eben so Wahlfächer, die sich dann die Studenten zusammenstellen können. Ja.
Jetzt habe ich doch wieder Bock, auf die Uni zu gehen. Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss, hat Spaß gemacht.
Ist nicht tot.